Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Saul, David und Salomo, so heißen die drei ersten Könige, die über Israel geherrscht haben, einer nach dem anderen. Doch dann kam es unter Rehabiam, dem Sohn Salomos, zu einer Teilung des Königreiches. Streit über Zwangsdienste, die vom Volk zu leisten waren, und über angeblich zu hohe Abgaben führten dazu, dass sich die 10 Nordstämme Israels abspalteten und Jerobiam zu ihrem König machten. Die Teilung des Königreiches in ein Nord- und ein Südreich war allerdings schon vorher von Gott so beschlossen worden. Und zwar als Strafe dafür, dass König Salomos Herz, so formuliert es die Bibel, nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott war. Rehabiam, er war ein Sohn Salomos und regierte seit der Teilung Israels das Südreich Juda. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehörte auch die Stadt Jerusalem, die spätestens seit dem Bau des Tempels zu einem religiösen Zentrum des ganzen Volkes geworden war. Genau diese Tatsache bereitete dem anderen König, nämlich Jerobiam, dem König des Nordreiches, viel Kopfzerbrechen. Er wollte verhindern, dass die Leute aus seinem Volk immer wieder ins Südreich pilgern und dort in Jerusalem den Tempel aufsuchen. Seine Lösung? An 2 Stellen ließ er jeweils ein goldenes Kalb aufstellen, das von den Gläubigen verehrt werden sollte. Aber auch im Südreich Juda konnten nach und nach die alten heidnischen Religionen wieder Fuß fassen, so dass auch die Regierungszeit Rehabiams im Rückblick als negativ bewertet werden muss. Sowohl im Südreich wie auch im Nordreich folgt jeweils ein Sohn des Königs seinem Vater auf dem Thron, als dieser das Zeitliche segnet. Im Südreich übernimmt Abia, allerdings nur für kurze Zeit, die Amtsgeschäfte seines Vaters Rehabiam. Und auch Nadab, der neue König des Nordreichs, bleibt nicht lange an der Regierung. Mehr über diese beiden Könige und ihre Nachfolger erfahren wir aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 15. Dort geht es zunächst um Abia und das Südreich Juda. Hier die Verse 1 und 2. Im 18. Jahr des Königs Jerobiam, des Sohnes Nebats, also während Jerobiam noch das Nordreich regierte, wurde Abia König über Juda und regierte 3 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha, eine Tochter des Abishaloms. Während es in unserem Kulturkreis eher üblich ist, nur den männlichen Vorfahren eines Königs zu benennen, kommt hier auch die Mutter von König Abia zu Ehren. Und das ist kein Einzelfall, sondern wir werden immer wieder auf dieses Phänomen stoßen. Eigentlich halte ich das für sehr vernünftig, weil in der Regel keine andere Person so viel Einfluss auf die Erziehung eines Kindes nimmt wie seine Mutter. Vor allem in den ersten Lebensjahren. Dieser Einfluss nötigt ihr viel Verantwortung ab, insbesondere wenn es darum geht, einen jungen Prinzen auf seine künftige Rolle als König vorzubereiten. Nun ist es leider so, dass nur wenige Könige im geteilten Israel ihre Sache wirklich gut machen. Einen Teil der Verantwortung dafür muss man wohl bei den Eltern suchen. Natürlich beim Vater, der als König ein gutes oder schlechtes Vorbild für seinen Sohn abgibt. Aber eben auch bei der Mutter, die namentlich kaum in Erscheinung treten würde, wenn nicht, wie in Vers 2, auch sie als Elternteil des neuen Königs genannt würde. In unserer ach so aufgeklärten Zeit müssen Mütter selbst heute noch manchmal darum kämpfen, dass ihre Erziehungsleistung von der Gesellschaft anerkannt wird. Zumindest ein Stück weit wurde das in unserem Bibeltext schon vorweggenommen. Ganz konkret, für die Erziehung Abias, des neuen Königs im Südreich Juda, war in seiner Jugend eben nicht nur der Papa, König Rehabiam, zuständig, sondern wahrscheinlich sogar zum überwiegenden Teil seine Mutter Macha. Aber, Vers 3, er, Abia, wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Klar, wenn hier von seinem Vater David die Rede ist, dann im Sinne von Vorfahre oder Urahn. Was jedoch am Anfang des Verses die Sünden seines Vaters anbetrifft, so ist tatsächlich Abias Vater Rehabiam gemeint, der vor ihm auf dem Thron saß. Er wird in einem gewissen Maße mitverantwortlich gemacht für das sündhafte Leben seines Sohnes, was wieder einmal zeigt, dass Vater und Mutter Einfluss auf die Erziehung ihres Kindes haben, in guter wie in schlechter Hinsicht. Und selbst wenn ein Vater meint, sich aus der Erziehung heraushalten zu können, wird er auch dadurch zu einem, wenn auch eher schlechten Vorbild. Interessant finde ich, dass der gute alte König David wieder einmal als Musterbeispiel für einen Menschen genannt wird, der Gott von Herzen lieb hatte. Wie wir wissen, hatte David auch seine schwachen Seiten und hat sich schwer versündigt. Aber weil er immer wieder Gottes Nähe gesucht hat, ist er wohl auch in Gottes Augen jemand, der sozusagen als Vergleichsstandard gilt. Das heißt, wenigstens so viel Glaube wie David sollte jeder Mensch möglichst aufbringen können. Doch Abia, so heißt es sinngemäß in Vers 3, erreicht diesen Standard bei weitem nicht. Ich komme zu Vers 4. Denn um Davids Willen gab der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem erhielt. Nanu, was hat es denn mit dieser Leuchte auf sich? Nun, sie ist meiner Meinung nach als Sinnbild für das Leben zu verstehen. Eine Leuchte zeigt beispielsweise an, dass ein heruntergekommenes Haus doch noch bewohnt ist. Wenn man sich das Königshaus in Jerusalem anschaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass es nicht mehr lange Bestand haben wird. Nicht etwa wegen des Zustandes der Gebäude, sondern weil die Königsfamilie ein so jämmerliches Bild abgibt. Denn sowohl Rehabiam wie auch sein Sohn Abia waren Könige, die nicht im Sinne Gottes handelten. Wenn nun in Vers 4 bildlich von einer Leuchte die Rede ist, dann ist damit die Hoffnung gemeint, dass aus dieser Königsfamilie eines Tages doch noch ein großartiger König hervorgehen wird. Sicher ahnen Sie schon, wer damit gemeint sein könnte: Jesus Christus. Er wird im Neuen Testament häufig als Sohn Davids und auch als König der Juden bezeichnet. Einerseits wird Jesus aufgrund seiner Abstammung tatsächlich ein Nachkomme aus dem Königsgeschlecht David sein. Aber es geht auch um seine innere, geistliche Gesinnung. Deshalb folgt in Vers 5 eine Begründung dafür, warum Gott, bildlich gesprochen, dem König in Jerusalem eine Leuchte gegeben hat. Weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot sein Leben lang, außer in der Sache mit Uria, dem Hethiter. Diese Begründung führt uns vor Augen, dass Gott Sünde wirklich ernst nimmt. Ein schwarzer Punkt aus Davids Leben wird hier ausdrücklich erwähnt, als ob uns damit signalisiert werden sollte, Gott kehrt so etwas nicht einfach unter den Teppich. Uria war der Mann gewesen, dessen Tod David in die Wege geleitet hatte, um seinen Ehebruch mit Urias Ehefrau zu vertuschen. Über diese schmutzige Angelegenheit ist nicht einfach Gras gewachsen. Aber Gott hat sich über David erbarmt, weil David ihm glaubte und ihm, zumindest meistens, gehorsam war. Zugegebenermaßen ist es nicht ganz einfach, im Rückblick auf das Alte Testament zu erklären, dass Gott offenbar einen Unterschied machte zwischen Menschen, die gesündigt haben, und Menschen, die in Sünde lebten. Die innere Grundhaltung macht wohl den Unterschied. Jemand, der Gott von ganzem Herzen liebt, ist bereit, ihm zu gehorchen und nach seinen Geboten zu leben. Und wenn ihm das misslingt, wird er Gott um Vergebung bitten. Wenn dagegen jemand in Sünde lebt, dann verspürt er gar kein Interesse daran, nach dem Willen Gottes zu fragen. Dieser Sachverhalt spiegelt sich übrigens auch wieder im neutestamentlichen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn steht ja für einen Menschen, der eigentlich zu Gott gehört, der aber reißaus nimmt und schließlich bei den Schweinen landet. Das kann prinzipiell jedem Kind Gottes so passieren. Aber ein Kind Gottes wird sich dort auf Dauer nicht wohlfühlen. Kinder Gottes haben schließlich ein gutes Zuhause bei ihrem himmlischen Vater. und so werden sie sich früher oder später wieder aufmachen, um zu ihm zurückzukehren. Und er wird sie mit offenen Armen in Empfang nehmen. Ein richtiges Schwein dagegen bleibt lieber bei seinesgleichen. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Buch der Könige, Kapitel 15. In Vers 6 ist nun dieselbe Aussage zu finden, die schon am Ende des vorangegangenen Kapitels für Beunruhigung sorgte. Dieser Satz lautet: Es war aber Krieg zwischen Rehabiam und Jerobiam ihr Leben lang. Rehabiam und Jerobiam haben diesen Krieg natürlich nicht allein geführt, sondern ihre Truppen haben gegeneinander gekämpft. Und offensichtlich kam es auch dann noch zu kriegerischen Auseinandersetzungen, als Rehabiam und Jerobiam selbst schon unter der Erde lagen. Keine Frage, dass dieser Bruderkrieg das Volk Israel gegenüber äußeren Feinden geschwächt hat. Ich lese nun weiter ab Vers 7. Hier geht die Berichterstattung über Abia bereits zu Ende, und es wird ausdrücklich betont, dass es weiterhin zu Kämpfen gegen das Nordreich kommt. Dort ist zu diesem Zeitpunkt noch König Jerobiam an der Macht, der aber schon bald durch seinen Sohn Nadab abgelöst wird. Ich lese nun die Verse 7 bis 11. Was aber mehr von Abia zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Es war aber Krieg zwischen Abia und Jerobiam. Und Abia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde König an seiner Stadt. Im 20. Jahr Jerobiams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda und regierte 41 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha, eine Tochter Abishaloms. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Soweit die Verse 7 bis 11. An dieser Stelle möchte ich gern noch einmal darauf hinweisen, dass es in vielen Bibelausgaben im Anhang eine Zeittafel gibt, auf der die Regierungszeiten der Könige des Süd- und des Nordreichs nebeneinander aufgelistet sind. Dort kann man zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, dass das Südreich zunächst von Rehabiam und das Nordreich von Jerobiam regiert wird. Doch während Rehabiam zunächst von Abia und dieser dann von Asa abgelöst wird, sitzt im Nordreich noch immer König Jerobiam auf dem Thron. Also, im Südreich hat nun Asa das Sagen. Und er wird sich als ein guter König erweisen, der immerhin 41 Jahre regieren wird. Wieder findet ein Vergleich mit dem Urahn David statt. Diesmal fällt das Resultat positiv aus. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, heißt es im gerade vorgelesenen Vers 11. Und ich lese weiter ab Vers 12. Er tat die Tempelhurer aus dem Lande und entfernte alle Götzenbilder, die seine Väter gemacht hatten. Dazu setzte er auch seine Mutter Macha ab, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie ein Gräuelbild der Aschera gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und verbrannte es am Bach Kidron. Aber die Höhen entfernten sie nicht, jedoch das Herz Asas war ungeteilt bei dem Herrn sein Leben lang. Und das Silber und Gold und die Geräte, die sein Vater geheiligt hatte und was von ihm selbst geheiligt war, brachte er zum Hause des Herrn, also zum Tempel. In diesem Textabschnitt taucht erneut Macha auf, die hier als Mutter Asas bezeichnet wird. Wahrscheinlich aber ist sie in Wirklichkeit seine Großmutter. Denn, Sie erinnern sich, auch die Mutter Abias hieß mit Namen Macha. Diese Annahme ist naheliegend, weil ja auch David stets als Vater bezeichnet wird, auch wenn er in Wirklichkeit die Rolle des Großvaters, Urgroßvaters oder eines noch weiter entfernten Urahns einnimmt. Macha könnte nach der kurzen Regierungszeit ihres Sohnes Abia ihre bevorzugte Stellung als Herrin zunächst beibehalten haben, bis sie von ihrem Enkel Asa, wie eben gehört, abgesetzt wurde. Vers 16. Und es war Krieg zwischen Asa und Baasha, dem König von Israel, ihr Leben lang. Tja, so langsam nötigt uns der stets abwechselnde Blick auf das Süd- und auf das Nordreich viel Aufmerksamkeit ab. Denn nachdem im Nordreich König Jerobiam von seinem Sohn Nadab abgelöst wurde, kam es schon kurz darauf zu einem weiteren Stühlerücken. Dort sitzt nun Bascha auf dem Thron und setzt die schreckliche Tradition seiner Vorgänger fort, indem er Krieg gegen das Südreich führt. Doch bleiben wir erst noch bei Asa. Aus den Versen 18 und 19 ist zu entnehmen, dass er sich zunehmend um das Königreich Aram, ein Gebiet im heutigen Syrien, Sorgen machen muss. Zunächst versucht er, den dortigen König mit Silber und Gold ruhig zu stellen. Ab Vers 18 wird berichtet, da nahm Asa alles Silber und Gold, das noch übrig war, im Schatz des Hauses des Herrn und im Schatz des Hauses des Königs, und gab's in die Hände seiner Räte und sandte sie zu Ben-Hadad, dem Sohn Tabrimons, des Sohnes Hesjons, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, »Es ist ein Bund zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und deinem Vater. Darum schicke ich dir ein Geschenk, Silber und Gold, dass du den Bund mit Bascha, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht.« Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels, also gegen das Nordreich, und schlug Ion und Dan und Abel-Bet-Macha, das ganze Kinneret samt dem ganzen Lande Naphtali. Als das Bascha hörte, ließ er davon ab, Rama auszubauen und zog wieder nach Tirza. Der König Asa aber bot ganz Juda auf, niemand ausgenommen, und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte. Und der König Asa baute damit Geba in Benjamin und Mizpah aus. Soweit die Verse 18 bis 22. Der Bruderkrieg zwischen dem Süd- und dem Nordreich bekommt also eine neue Dimension, weil eine dritte Partei mit einbezogen wird. Und das ist grundsätzlich eine sehr gefährliche Sache, weil sich Konflikte dadurch erheblich ausweiten können. Kaum haben wir mit Asa Bekanntschaft gemacht, schon heißt es wieder Abschied nehmen. Denn ab Vers 23 heißt es nach altbekanntem Muster, was aber mehr von Asa zu sagen ist, und alle seine tapferen Taten und alles, was er getan hat, und die Städte, die er ausgebaut hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Nur war er in seinem Alter an seinen Füßen krank. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt. Auch Josaphat geht als einer der rechtschaffenen Könige des Südreichs in die Geschichte ein. Doch jetzt heißt es wieder umschalten. Denn der Verfasser unseres Bibeltextes lenkt unseren Blick jetzt wieder auf das Nordreich Israel. Sie erinnern sich, nach dem Tod Jerobiams war dort sein Sohn Nadab König geworden. Die Regierungszeiten der Könige des Nordreichs werden nun in Beziehung gesetzt zur Regierungszeit von König Asa im Südreich. Vorhin haben wir das schon einmal nur in umgekehrter Weise erlebt. Sicher wissen Sie, was ich meine, wenn ich nun die Verse 25 bis 28 vorlese. Dort wird berichtet, Nadab aber, der Sohn Jerobiams, wurde König über Israel im zweiten Jahr Asas, des Königs von Juda, also des Südreichs, und regierte über Israel, gemeint ist das Nordreich, 2 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte in dem Wege seines Vaters und in seiner Sünde, womit dieser Israel Sündigen gemacht hatte. Aber Bascha, der Sohn Ahias aus dem Stamme Issachar, machte eine Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn zu Gibbeton, das den Philistern gehörte. Denn Nadab und ganz Israel belagerten Gibbeton. So tötete ihn Bascha im 3. Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stadt. Also, die Thronfolge im Nordreich geht nicht ihre gewohnten Wege, sondern Bascha bringt seinen Vorgänger um und wird auf diese Weise König. Die Feindschaft zum Südreich Juda wird natürlich weiterhin gepflegt, obwohl die Bedrohungen von außen nicht kleiner werden. Die Macht des Königs von Aram nimmt zu, wie gerade vorhin gehört. In der letzten Sendung war davon die Rede, dass vom Süden her Ägypten zu einer Bedrohung wurde. Ja, König Rehabiam musste dem Pharao sogar Tribut zahlen, um ihn von Jerusalem fernzuhalten. Und schließlich wird sich auch noch ganz im Norden etwas zusammenbrauen. Stichwort Assyrien. Ich möchte nun einige Verse überspringen, um nicht den roten Faden zu verlieren, wie man so schön sagt. Denn zwischendurch werden im Bibeltext immer wieder zahlreiche Begebenheiten geschildert, die für einen Geschichtswissenschaftler durchaus interessant sein mögen, die es aber schwer machen, im Rahmen dieser Sendereihe einen groben Überblick zu behalten. Wir bleiben allerdings noch einen Moment bei König Bascha, der sich im Nordreich an die Macht geputscht hat. Immerhin 24 Jahre regiert er als König. Doch dann sorgt Gott dafür, dass er den Thron an seinen Nachfolger abgibt. Auf welche Weise dies geschieht, wird am Anfang von Kapitel 16 geschildert. Es kam aber das Wort des Herrn zu Jehu, dem Sohn Hananis, gegen Bascha. Und dieses Gerichtswort Gottes lautete: Weil ich dich aus dem Staub erhoben habe und zum Fürsten gemacht über mein Volk Israel, und du doch wandelst in dem Wege Jerobiams und mein Volk Israel sündigen machst, dass sie mich erzürnen durch ihre Sünde, siehe, so will ich ausrotten Bascha und sein Haus und will dein Haus machen wie das Haus Jerobiams des Sohnes Nebats. Wer vom Hause Baschas stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen, und wer von ihm stirbt auf dem Felde, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Soweit aus Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Und schon schließt sich wieder die altbekannte Formulierung an. Was aber mehr von Bascha zu sagen ist und was er getan hat und seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Und Bascha legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben zu Tirza. Und sein Sohn Ela wurde König an seiner Stadt. Auch war das Wort des Herrn durch den Propheten Jehu, den Sohn Hananis, über Bascha gekommen und über sein Haus wegen all des Unrechts, das er vor dem Herrn tat, ihn zu erzürnen durch die Werke seiner Hände, dass es ihm ergehen sollte wie dem Hause Jerobiam, und weil er dieses ausgetilgt hatte. Im 26. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baschas, König über Israel und regierte zu Tirza 2 Jahre. Aber sein Knecht Simri, der Oberste über die Hälfte der Kriegswagen, machte eine Verschwörung gegen ihn. Er aber war in Tirza, trank und wurde trunken im Hause Arzas, des Hofmeisters in Tirza. Und Simri kam hinein und schlug ihn tot im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stadt. Soweit die Verse 5 bis 10. Sie merken schon, die Könige im Nordreich müssen ständig auf der Hut sein. Die Bereitschaft, die Regierungszeit eines Königs mit Gewalt zu verkürzen, ist hier ziemlich hoch. Das bekommt auch Simri zu spüren, der gerade erst seinen Vorgänger ermordet hat. Simri regiert ganze 7 Tage, also 1 Woche. Dann hat auch sein letztes Stündchen geschlagen. Dazu weiter ab Vers 15. Im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Simri König und regierte 7 Tage zu Tirza. Und das Volk lag vor Gibbeton, das den Philistern gehörte. Als aber das Volk im Lager sagen hörte, dass Simri eine Verschwörung gemacht und auch den König erschlagen hätte, da machte ganz Israel am selben Tag im Lager Omri, den Feldhauptmann, zum König über Israel. Und Omri zog herauf und ganz Israel mit ihm von Gibbeton, und sie belagerten Tirza. Als aber Simri sah, dass die Stadt eingenommen werden würde, ging er in den Burgturm im Hause des Königs und verbrannte sich mit dem Hause des Königs und starb. Schlimmer geht's nimmer, sollte man meinen, bis Tibni auf der Bildfläche erscheint und in direkte Konkurrenz tritt zu dem neuen König Omri. Ab Vers 21 ist zu lesen: Damals teilte sich das Volk Israel in 2 Teile. Eine Hälfte hing Tibni an, dem Sohn Ginats, und machte ihn zum König. Die andere Hälfte aber hing Omri an. Aber das Volk, das Omri anhing, wurde stärker als das Volk, das Tibni anhing, dem Sohn Ginats. Und Tibni starb. Da wurde Omri König. 12 Jahre kann sich Omri an der Macht halten und übertrifft, was seine üblen Taten anbelangt, viele andere seiner Kollegen. Abschließend heißt es über ihn in den Versen 25 bis 28: Und Omri tat, was dem Herrn missfiel, und trieb es ärger als alle, die vor ihm gewesen waren, und wandelte in allen Wegen Jerobiams, des Sohnes Nebats, und in seiner Sünde, durch die dieser Israel sündigen machte, dass sie den Herrn, den Gott Israels, erzürnten durch ihre Abgötterei. Was aber mehr von Omri zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben zu Samaria. Und sein Sohn Ahab wurde König an seiner Stadt. Soweit die Verse 25 bis 28. Und hier möchte ich eine Zäsur machen, weil es über Ahab einiges zu sagen gibt. Er und seine Frau Isebel sorgen für großes Unheil im Volk. König Ahab und seine Frau Isebel, mit diesen beiden geht's nächstes Mal weiter in der Sendereihe durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.